Ja, wir haben einen guten Gott. Das ist hoffentlich allen klar, auch wenn es manchmal nicht ganz so aussieht, wenn Umstände nicht so toll sind. Aber Gott ist trotzdem gut, weil er ändert sich nicht. Er war schon immer gut und er ist immer der Beste. Und Gott ist für uns. Das hat er bewiesen, dass er Jesus für uns geopfert hat, wegen unseren Sünden und unseren Vergehungen, Übertretungen, wegen unseren Krankheiten oder auch wegen der Sünde, die Adam begangen hat. Das war das Hauptproblem. Und Gott hat in seiner Gnade diese Sünde, diesen Samen Adams, aus unserem Geist entfernt, weil wir an dieses Opfer von Jesus glauben. Darum hat er diesen Samen aus unserem Herzen, aus unserem Geist entfernt. Und nicht nur entfernt, er hat dafür seinen Gerechtigkeitssamen in uns hineingelegt. Das ist das Tolle an der ganzen Sache. Und jetzt soll dieser Same seine Frucht bringen. Ja, der Same Adams hat keine gute Frucht gebracht. Ein Same der Sünde bringt Sünde hervor und ein Same der Gerechtigkeit bringt zwangsläufig auch Gerechtigkeit hervor. Wenn jemand einen grünen Daumen hat, der weiß, was er sät, das wird auch dann emporwachsen. Der Same macht den Unterschied, ja, welche Genetik im Samen ist. Und der Same der Gerechtigkeit soll einen richtigen Glauben und rechte Werke hervorbringen. Liebeswerke soll er hervorbringen. Die Bibel sagt, der Sünde sind wir gestorben oder abgestorben. Das heißt, wir haben keine Verbindung mehr zu ihr. Weil eben der Same der Sünde, Adams Same, durch die Wiedergeburt, durch die neue Schöpfung, aus unserem Geist herausgenommen wurde. Da ist die Verbindung zur Sünde gekappt und dann hat sie auch keine Macht mehr über uns. Wir sind jetzt im biblischen Jargon nicht mehr Diener der Sünde oder Sklaven der Sünde, sondern Diener der Gerechtigkeit. Und jetzt bringen wir eben Früchte der Gerechtigkeit und nicht mehr sündige Früchte, das heißt sündige Taten, Bosheiten und so weiter. 1. Petrus 2,24 sagt uns das eindeutig. Hier steht, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus selbst hat unsere Sünden an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen, ans Kreuz. Unsere Sünden, von Adam angefangen, die Sünden der ganzen Welt. Johannes der Täufer hat doch gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, die Sünde der Welt, das hat mit Adam angefangen. Das ist die Sünde der Welt. Das Ego, ich selber, ich brauche Gott nicht. Ich will selber Gott sein. Ja, das selber erkennen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und mir nichts vorschreiben lassen. Das war die Gesinnung von diesem Baum der Erkenntnis von gut und böse. Und da ist Adam drauf reingefallen. Also wir haben jetzt einen anderen Samen in uns, aber trotzdem entscheiden wir mit unserem Kopf doch noch ein Stück weit mit, welche Frucht dann wir in unseren Werken bringen. Warum ist das so? Weil der Herr hat uns einen freien Willen gegeben. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und weil er einen freien Willen hat, haben auch wir einen, sonst wären wir nicht nach seinem Bilde, nach seinem Ebenbilde geschaffen. Die Frage ist nur, bringt der Geist in uns die Frucht hervor? Entscheidet der Geist in uns, was wir tun und was wir lassen? Oder hat das sündige Fleisch noch die Oberhand? Das ist unsere Frage. Wer hat die Oberhand an dem, was wir tun? Wer bestimmt? Dann, wenn der Geist, der Same der Gerechtigkeit, die Oberhand hat, werden wir auch Frucht der Gerechtigkeit, das heißt Werke und Ergebnisse der Gerechtigkeit in unserem Leben haben. Der Psalmist schreibt im Psalm 1 von Frucht, wie ein Baum Frucht bringt. Und das ist ein gutes Beispiel zu sehen, wie man richtige Frucht bringt, wie man überhaupt Frucht bringt. Er schreibt hier, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also keinen Umgang, wie soll ich sagen, keine intensive Gemeinschaft, keine Verbindung mit den Gottlosen, mit den Sündern, mit den Spöttern, weil mit dem, was du dich abgibst, da kriegst du irgendwo die Farbe mit, ja, du färbst ab. Also besser, du hältst dich ein bisschen zurück von den Gottlosen, von den Sündern und von den Spöttern und machst nicht dasselbe mit wie die, ja, die gottlos eigentlich sind. Bei denen ist der Same Adams noch drin. Da kann einfach nichts Gescheites kommen auf Dauer. Vers 2 sagt uns, mit was wir uns beschäftigen sollen. Er schreibt hier, sondern seine Lust hat am Gesetz. Also damals noch Gesetz, heute am Evangelium, am Wort des Herrn und über sein Gesetz, sein Wort sind Tag und Nacht. Ja, das ist das, was uns interessieren soll. Das Wort des Evangeliums, das Wort des neuen Bundes, das Wort Gottes. Damit sollen wir uns beschäftigen, das soll uns interessieren, darüber sollten wir nachdenken, dass das Wort in uns lebendig wird. Und dann bist du, schreibt er weiter im Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ja, du bist dann wie ein Baum, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, liest, nachdenkst, bekennst, laut aussprichst, dann bist du so wie ein Baum, der direkt am Bach gepflanzt ist. Der hat immer Wasser, der kriegt immer Nachschub. Er bringt jederzeit Frucht oder Frucht zu seiner Zeit und sein Laub verwelkt nicht. Er wird nicht dürr. Das heißt für uns, was du tust, wird gelingen, weil du im Segen drin bist. Und er schreibt hier weiter, bei den Gottlosen ist es anders. Nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der gottlosen Weg vergeht. Also die Gottlosen, die Spötter, die Sünder, die Gottlosen nicht einfach, die Böses tun, die sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und sie bestehen nicht in der Gemeinde der Gerechten. Und der Herr sagt, ich kenne den Weg der Gerechten, ich kenne meine Gerechten, ich kenne die, die den Samen der Gerechtigkeit in sich tragen, die meine Kinder sind, die von Neuem geboren sind. Ich kenne sie. Und ich wache über ihnen. Ja, sie werden nicht vergehen. Aber dann sagt er, der gottlosen Weg vergeht. Weil da wacht Gott nicht. Weil Gott nicht ihr Gott ist. Weil sie gottlos sind. Ohne Gott heißt es. Ja. Das ist ein schlechter Zustand, Gottlosigkeit. Da hast du keine Hilfe aus dem Bereich des Geistes. Also, da soll der Psalm 1 uns eine Richtschnur geben. Da kannst du Frucht bringen. Alles, was du tust, wird gelingen, weil der Herr seinen Segen auf dich gelegt hat. Weil du aus dem Wort Wahrheit ziehst, Kraft ziehst, geistliche Power ziehst und dir das Wort Weisheit gibt und der Geist mit dir arbeitet. Also bist du wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist. Da kommt das Wort und da kommt die Fülle Gottes und da kommt der Segen Gottes. Und du wirst ein Gesegneter sein und nicht ein Gottloser. Und ich glaube, dass es sich doch wesentlich mehr lohnt, sich Zeit zu nehmen, das Wort Gottes zu studieren, darüber nachzudenken und sich auch dann danach zu richten. Ja, nicht nur, jetzt habe ich es gelesen, habe meine Pflicht erfüllt, zugeklappt, dann ist mir wieder egal, so funktioniert es ja nicht. Sondern das Leben danach zu richten, zu erkennen, um was es wirklich geht. Und die Dinge tun, die Sinn machen. Und nicht unnütze Dinge oder Zeit vertrödeln mit irgendetwas, was einfach ja, nichts bringt, unterm Strich. Ich sage ja nicht, nur noch Bibel lesen und nur noch beten. Ja, das alltägliche Leben hat man schon auch noch. Aber ein Stück aus der Freizeit sollte man doch aufwenden, die Bibel zu lesen, das Neue Testament, meine ich da vorrangig, den Herrn zu suchen, ihm die Wege befehlen. Das bringt's. Du wirst glücklich sein in deinem Tun. Du wirst ein Gesegneter sein. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen, wirst du vom Geist geführt, wie du diesen Schwierigkeiten entgegentrittst und überwindest und Bestand hast. Ja, dann wird dein Weg nicht vergehen, weil der Herr über dir wacht. Dann wird es dir nicht gehen wie ein Gottloser. Ein Gottloser, wenn Schwierigkeiten bekommt, ist nicht sicher, ob er nicht zu Fall kommt. Und ja, es geht manchmal ganz schnell. Plötzlich steht wieder einer in der Zeitung, was sagst, hey, der war aber noch nicht alt, hey, mit dem bin ich zur Schule gegangen, hey, was ist mit dem? Ja, der ist gestorben. Oder hat einen Unfall gehabt oder ist pleite gegangen oder keine Ahnung. Gibt ja jede Menge solcher Dinge. Sollte dem, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, eben nicht passieren. Sprüche 21,21 sagt uns, dass wir dieser Gerechtigkeit und dieser Gnade nachjagen sollen, die in Christus ist. Weil dann findest du Leben, Gerechtigkeit und Ehre, sagt dir die Schrift. Also nachjagen. Ja, ich habe es letztes Mal als Beispiel gebracht. Wenn du Fußball gespielt hast oder sonst irgendeinen Ballsport, dann jagst du dem Ball nach, um den unbedingt zu erreichen und dann auch das ins gegnerische Tor zu bringen. Das ist nachjagen und nicht, ach, laufe ich mal ein bisschen mit, ach, der andere ist schneller, ach, soll doch der. Das ist nicht nachjagen. Nachjagen bedeutet, ich setze mich dafür ein. Ich bemühe mich und schaue, wie ich es auf die Reihe bringe. Und so ist es auch mit dem Bibellesen. Ich kann mich gerade erinnern, als junger Kerl, Teenager, habe ich einmal gedacht, ach, jetzt lest du auch mal die Bibel. Dann habe ich mir im Keller von meinen Eltern so eine ganz alte, dicke Bibel gesucht. Dann fängst du einfach da mal von vorne an, aber da wird es dann irgendwo ganz trocken und dann hört man wieder auf. Habe ich damals falsch angefangen. Später habe ich mir dann mal als junger Mann eine gute Nachricht Bibel bestellt. Da war natürlich nur das Neue Testament drin und das war super toll und interessant. Das hätte ich damals schon erst lesen sollen. Ja, dann habe ich meine Wurzeln an Wasserbäche ausgestreckt. Und das machte Sinn. Der Herr hat mich errettet, erlöst, wiedergeboren, das ewige Leben geschenkt und mir Jesus offenbart und so weiter. Weil ich in der Bibel gelesen habe, ihn gesucht habe. Also jage nach, weil es bringt dir Segen und Ehre. Und da sind wir auch uns als Christen schon ein Stück weit unseres eigenen Glückes Schmied. Ja, wir können nicht bloß immer sagen, ja, der Herr macht schon, ist egal, was ich tue, das wäre auch falsch gelehrt. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man nicht in eine Art Leistungsgerechtigkeit verfallen soll. Jetzt muss ich wieder so und so viel lesen und dieses und jenes tun, um Gott gefällig zu sein, dass ich gesegnet werde, dass meine Gebete erhört werden und so weiter. Das wäre schon wieder die falsche Seite der Medaille. Trotzdem, wenn wir in der Bibel blättern und suchen und lesen, um die Perlen im Wort Gottes zu finden, dann kommst du an die richtige Stelle. Dann findest du nämlich Gott in der Bibel, weil er ist das Wort, er ist das lebendige Wort. Und wenn du sie findest, diese Worte, dann machst du sie lebendig. Aber du machst sie nicht im Buch drin lebendig, sondern du machst sie in deinem Herzen lebendig, weil dort pflanzt du sie ein. Und da kriegen die Wurzeln diese Worte. Und du kriegst Verständnis drüber und es wird Frucht hervorkommen. Also Gott liebt die, die der Gerechtigkeit nachjagen. Sagt Sprüche 15,9. Also macht es auch wieder Sinn, dem nachzujagen, dieser Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, dem Wort Gottes zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Gottlosigkeit und Sündigen ist ihm ein Gräuel, sagt diese Schriftstelle. Und da gibt es Christen, ja, ich weiß nicht, ob es viele sind oder wenige, sind ein paar einzelne, weiß ich, die sagen, ja, super, ich bin ja gläubig, ich bin ja gerecht und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Ob Gutes oder Böses, völlig egal. Das stimmt nicht. Da ist dann jemand einer gemeinen Lüge Satans auf den Leim gegangen. Und wenn er nach der Frucht, nach dem Samen der Gerechtigkeit sich richtet, ja, dann kann er alles das tun, was die Gerechtigkeit ihm vorgibt. Gute Dinge, Liebeswerke. Freundlichkeit, ja, die Frucht des Geistes kannst du im Galater 5 nachlesen, was das alles ist. Ja, da hast du schon ein großes Stück Freiheit drin. Die anderen, die dann schon wieder so Richtung Gesetz gehen, ich muss aber lieben, ich muss aber was, keine Ahnung, was sie meinen, was sie tun müssen, um Gott gefällig zu sein. Das ist auch falsch. Hier die Mitte zu finden, die Waage zu halten, ist die Kunst der Sache. Wenn du auf deinen Geist sähst, auf deinen Geist vertraust und schaust, dass dein Geist die Oberhand bekommt, dann ist es auch gar nicht so schwierig, weil dann bist du das, was Gerechtigkeit in dich hineingelegt hat. Dann lebst du das ganz einfach, dann musst du dich nicht dazu zwingen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, wenn der sündige Same drin ist, dann, wie es vielen religiösen Leuten geht, dann müssen sie sich zwingen, ja nicht zu sündigen. Ah, das darf ich nicht tun und das darf ich nicht tun, weil und sonst irgendeine Strafe oder heute geht es mir nicht gut, heute ist mir dieses und jenes passiert, weil ich gestern da und da gesündigt habe, denken die. Das ist natürlich auch Blödsinn. Da ist die Gnade nicht verstanden worden. Wichtig ist wirklich, dass wir gepflanzt sind an Wasserbächen, weil da kommt Nachschub. Dann werden wir Frucht bringen, Frucht der Gerechtigkeit und nicht verwelken. Der Jeremia im Kapitel 17 ab Vers 7, der greift dieses Thema auch auf. Ich lese das mal vor. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ähnlich wie Psalm 1. Ja, dieser Mensch, dieser Mann und diese Frau, die so auf den Herrn vertrauen, die sind gesegnet. Denk an Obed-Edom, in dem Haus haben sie doch die Bundeslade ein paar Tage untergestellt. Und da sagt uns die Schrift, Obed-Edom und seine ganze Familie, sein ganzes Haus, alle, die da dabei waren, bis zum Vieh, waren gesegnet plötzlich, weil die Bundeslade im Haus war, weil Gottes Gegenwart im Haus war. Das ist ein Riesenunterschied, ob du Religion ausübst oder ob Gott im Spiel ist. Und wenn du die Bibel ins Spiel bringst, dann bringst du Gott ins Spiel. Und dann bringst du auch seine Kraft und seinen Segen und seine Gnade ins Spiel. Und dann kann es gar nicht anders sein, dass du gesegnet bist. Ja, und wenn dann die Hitze kommt, sagt er hier, bildlich gesprochen, dann bleibt dein Laub grün. Wenn ein dürres Jahr kommt, dann bist du unbekümmert, fällst nicht ins Sorgenloch. Und du wirst weiterhin Frucht haben, weil deine Wurzeln im Wort sind, weil du in Gottes Verheißungen gewurzelt bist, weil du in Jesus Christus gewurzelt bist. Da bist du bildlich gepflanzt am Wasserbach. Und dann kann so heiß sein, wie es mag, Schwierigkeiten rundum sein, wie es mag, du wirst Frucht haben. Du wirst nicht verwelken. Du wirst stehen bleiben. Und dann werden die anderen Leute sagen, hey, was ist denn mit dir? Alles ist so schlecht, alles ist scheiße. Was weiß ich, hier Krieg, da Hungersnot, da was weiß ich, Erdbeben, furchtbare Zeiten. Und du sorgst dich nicht. Du bist unbekümmert. Warum? Weil Gott dir das gibt, was du brauchst. Ja, man braucht nicht dann jeden Luxus, das ist natürlich wieder eine andere Seite der Medaille, aber du wirst alle Zeit in allem Genüge haben, was du brauchst. Auch im Jahr der Dürre, bei Mangel, bei Problemen, wenn alles schlecht ausschaut und alle klagen und jammern, wirst du unbekümmert sein, dir keine Sorgen machen, du wirst Frucht haben, du wirst gesegnet sein. Wenn du dein Vertrauen auf den Herrn Jesus und sein Wort setzt, das ist die Voraussetzung, dann wird es, wenn so eine Zeit kommt, wird es viele geben, die sind dann sauer auf Gott, sauer auf Jesus, weil er sie nicht segnet. Aber die haben ihr Vertrauen nicht auf den Herrn gesetzt. Die haben vergessen, in der Bibel zu lesen. Die haben ihre Wurzeln nicht am Wasserbach ausgestreckt. Sie sind nicht verwurzelt mit dem Wort. Dann wissen die gleich nicht mehr, was in der Bibel steht. Alles vergessen. Man wird dann nur noch geschimpft und geklagt und wer gerade aller Schuld ist. Ja, am liebsten ist so, das über die Politiker herzuziehen, die sind dann alle schuld. Ja, dann braucht man Alternativen, meinen sie. Aber diese Leute haben nicht kapiert, dass wir nicht von Politikern und von der Welt abhängig sind. Wenn wir unsere Wurzeln auf Jesus oder aufs Wort ausrichten, dann sind wir nicht von der Welt abhängig, dann sind wir nicht von der Politik abhängig in erster Linie. Sicher, ein Stück weit immer, das ist klar, aber wenn's dann nicht richtig klappt in der Welt, wenn Wirtschaftskrisen und sonstige Probleme sind, wo steckt deine Wurzel? Steckt sie in den Nachrichten, steckt sie in den politischen Hintergründen? Es gibt Christen, die wissen politisch alles, die sind da voll involviert. Und wenn du sie über die Bibel fragst, ja, kann schon sein. Da wissen sie vielleicht noch Endzeitlehre, ja, weil das passt dann dazu zum Schimpfen. Mehr wissen sie dann nicht. Das funktioniert dann nicht. Der Jeremia hat zwei Verse vorher auch geschrieben, was mit dem ist, der nicht auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sondern der auf seine eigene Schlauheit und seine eigene Kraft und Wissen setzt. Das sagt hier Jeremia, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und sein Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist auch eine bildliche Ausdrucksweise, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es nicht toll ist. Und es sind die, die meinen, ich bin ja selber so schlau, ich habe ja studiert, ich habe ja so und so viel Geld, ich habe ja was weiß ich was alles. Vertrauen auf den Herrn ist immer besser, weil dem Herrn gehört der ganze Himmel und die ganze Erde. Unser himmlischer Papa ist Eigentümer der ganzen Schöpfung. Kurz einmal wieder drüber nachzudenken. Ja, er ist Eigentum und die Schrift sagt, Gold und Silber gehört ins Haus des Herrn. Ja, steht auch in der Bibel. Und das Vermögen des Sünders ist aufbewahrt für den Gerechten. Das sind Aussagen. Die Frage ist nur, erstens, kennst du die Aussagen? Und die noch bessere Frage ist, glaubst du solchen Aussagen? Und wenn du es nicht glaubst, wird es nämlich nur Buchstaben sein. Also fang an, diese Perlen zu suchen, zu glauben und dich darauf zu stellen, darauf zu vertrauen und auch immer wieder Glaubensbekenntnisse dazu ablegen. Gut, also wir haben den Stand der Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus geschenkt bekommen. Aus dem Grund können wir auch gerechte Früchte hervorbringen. Wir müssen nicht, wie es die Religion lehrt, Gerechtigkeit wirken, um dann als gerecht dazustehen. Es wäre der Abend des Fleisches. Darum funktioniert es bei diesen Leuten einfach auch nicht. Da ist derjenige zum Scheitern verurteilt, der das versucht. Ich habe ja so Gutes getan. Ich gehe ja jeden Sonntag in meine Kirche. Ich spende und was weiß ich, was ich alles Gutes tue. Nichts gegen gute Werke, super. Aber die Herzenshaltung, warum, ist der Unterschied. Ja, will ich mich selber darstellen? Will ich mich präsentieren? Will ich damit angeben? Will ich bei anderen einfach punkten? Oder tue ich es aus Liebe zu Jesus? Aus der Motivation der Liebe? Aus der Motivation dieses Samens der Gerechtigkeit? Das ist der Unterschied. Es sieht nach außen oft ziemlich ähnlich aus. Und trotzdem ist es aus Gottes Sicht ganz zwei verschiedene Motivationen, zwei verschiedene Dinge. Also denke mal darüber nach, dass Gott den Samen Adams aus deinem Herzen entfernt hat. Das Neue Testament beschreibt es so, Beschneidung des Herzens oder auch die Wiedergeburt. Ja, das ist so wichtig, dass wir das wissen, weil wenn du dich immer noch als Sünder siehst, hast du einfach ein Problem. Auch wenn du es vielleicht abstreitest, aber wenn du in dich hineinhörst und fühlst dich immer noch von innen heraus als Sünder oder unwürdig oder so, dann steckt da noch ein Stück Religion in dir drin. Oder, ja, die Religion hat uns ja das eingebläut, von klein an in den Religionsunterrichten, in den Kirchen, zumindest bei denen, die im Katholischen waren. Und diese Information war falsch und die muss ausgemerzt werden. Warum? Wie kann man es ausmerzen? Indem, dass man die Wahrheit reinsteckt. Die Wahrheit findest du in der Bibel, im Wort Gottes, in den Briefen des Paulus vorrangig. Und wenn die Wahrheit eindringt und der Geist Gottes dann hinten dran ist, wird die Lüge, der Sünder, Sündergedanken, werden nach und nach, das Sünderbewusstsein wird nach und nach aus deinem Herzen entfernt. Und dann bist du wirklich aus deiner eigenen Sicht schon ein Gerechter. Ja, dann musst du dich nicht dazu zwingen, dann bist du in deinen Augen ein Gerechter aufgrund dessen, was Gott getan hat in dir. Den Sündensamen rausgenommen hat, Gerechtigkeitssamen eingepflanzt hat. Das musst du sehen, dass du durch den Glauben, nicht aus Werken, ein Gerechter bist. Ja, dann bist du nämlich einer, wie wir vorher gesagt haben, der ist ein Sklave der Gerechtigkeit, ein Diener der Gerechtigkeit. Ja. Der Sklave-Ausdruck, der gefällt mir eigentlich gar nicht, aber steht halt noch in den Übersetzungen drin. Diener oder Arbeiter, wird man heutzutage sagen. Ein Arbeiter für die Gerechtigkeit bist du dann. Ja, nicht ein Arbeiter für die Sünde. Du dienst nicht mehr der Sünde. Du gehorchst nicht mehr der Sünde. Weil die Sünde wird immer wieder anklopfen und versuchen, dich über die Schiene des Fleisches zu dummen Dingen zu überreden oder gar zu zwingen. Ja, ein Sünder wird von der Sünde gezwungen zu sündigen. Der kann gar nicht aus. Wir als Gerechte, wir können nicht mehr gezwungen werden, weil wir haben einen freien Willen. Ja, wir können uns höchstens dumm anstellen und uns von der Sünde überrumpeln lassen und mal was Dummes tun oder sagen. Das mag schon sein. Aber dann können wir wieder umkehren und wieder Krönchen richten und wieder vorwärts gehen. Weil tief in uns drin sind wir keine Sünder, wir sind Gerechte. Und deshalb werden wir immer mehr Frucht der Gerechtigkeit bringen. Sofern wir am Wasserbach unsere Wurzeln ausstrecken. Also wie gesagt, Galater Kapitel 5, glaube 16 bis 25, da wird uns berichtet, welche Früchte der Geist normalerweise bringt und welche Ergebnisse kommen, wenn ein Christ nach dem Fleisch lebt. Gut, Gott ist durch das Opfer von Jesus für uns in Vorleistung gegangen. Und dieses Opfer von Jesus, sein Fleisch, sein Blutopfer, hat uns befähigt, Gerechtigkeit zu wirken. Er hat uns einfach für gerecht erklärt, weil wir das glauben. Das Opfer ist schon mal gebracht, das kann keiner mehr ändern. Es ist immer nur die Frage, glaubt der Mensch daran oder glaubt es nicht? Wenn er es gehört hat, der Mensch, du und ich und alle anderen Leute, und entscheiden sich, das zu glauben, das anzunehmen, dann geschieht dieses Wunder der Wiedergeburt. Dann wird der Same Adams, der sündige Same, rausgenommen aus dem Geist dieses Menschen und Gerechtigkeit wird hineingelegt. Ein wunderbares, ja, das größte Gnadengeschenk, das es eigentlich gibt. Und ab dem Moment ist ja, eine neue Software aufgespielt, ein neues Betriebssystem aufgespielt in deinem Geist. Das Betriebssystem Gottes, das Betriebssystem des Lebens. Ja, und das funktioniert. Das andere ist, wenn es da und abstürzt, das sündige Betriebssystem, das hakt und ruckelt und stirbt ab. Und das bringt keine guten Ergebnisse. Ja, und dann kannst du dich auch prüfen, nach welcher Software laufe ich nun, welches Betriebssystem läuft dann wirklich in mir. Lebe ich in Liebe, in Gnade, in Vergebung? Bin ich treu, bin ich ehrlich, bin ich großzügig? Oder läuft bei mir noch das Programm Bosheit, Sünde, Gesetzlichkeit, Lüge, Rache, Geiz und so weiter? Das macht Sinn, wenn wir uns da immer wieder auch selber ein bisschen an der Nase nehmen. Und wenn du merkst, oh, da bin ich ein bisschen daneben gekommen, dann gibt es immer die Möglichkeit, wieder auf den geraden Weg zurückzukommen. Der Herr hilft, der Heilige Geist hilft jedem dabei. So, was haben wir jetzt noch? Ja, das ist die Bestätigung mit dem sich prüfen. Galater 6, Abvers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das sind einige Verse gewesen, steckt aber viel drin. Also wenn jemand meint, etwas zu sein, ja, Stolz und Hochmut, und er sagt hier, während er eigentlich doch nichts ist, das ist alles bloß Einbildung. Im Vergleich zu Gott ist ein Mensch nichts. Aber trotzdem ist er ein geliebtes Kind Gottes, dass wir das nicht vergessen. Aber der meint, wie toll das er doch ist und wie gut seine Werke sind, der betrügt sich selbst. Und jeder soll sich prüfen, sagt er hier im nächsten Vers, zwar sein eigenes Werk im Blick auf sich selbst, ja, nicht im Vergleich zum anderen. Ich bin besser wie der andere. Ja, der andere, ja, der kann das nicht, ich habe aber das schon. Dieses, ich bin besser wie der andere. Es hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Das passt nicht zum Christen. Kommt aber leider in christlichen Kreisen sehr gerne hervor, dass man so, ja, jeder will der Beste sein, das meiste wissen und bla 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 und seine Schleue weitergeben. Das ist aber nicht das, was das Evangelium uns mitteilt. Jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ja, wie sagt man bei uns so, jeder hat sein Backerl zum Tragen, aber auch wieder hier nicht falsch verstehen. Bürde ist eine leichte Last. Die Bürde, das ist das Wort, das damals benutzt wurde, wenn ein Soldat in die Schlacht gegangen ist, da hat er ein kleines Paket dabei gehabt, so das Allernötigste, was er braucht, weil er konnte ja nicht mit seinem großen Samsonite-Koffer da in die Schlacht ziehen. Er hat ja eh zu tun gehabt mit seinem Schild und mit seinem Schwert und mit seiner Armbrust oder Bogen, was er damals gehabt hat. Da kann er nicht noch alles Mögliche mit in die Schlacht nehmen. Das ist dieses Wort von der Bürde. Also wir haben nur eine leichte Last mitzutragen, dass wir das wissen. Irrt euch nicht, sagt der Herr. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wohin säen wir? Säen wir auf das Fleisch, auf unsere Werke, wie schlau und wie toll und wie gut wir sind, werden wir Verderben ernten. Säen wir auf den Geist, auf das, was Jesus getan hat, auf das, was der Geist in uns hervorbringt, was der Heilige Geist tun will, da wird Leben hervorkommen. Da wird das Ergebnis gut sein. Also lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, weil zur bestimmten Zeit werden wir auch die Ernte bekommen, wenn wir nicht ermatten. Also lasst nicht locker, sag nicht plötzlich, ach, jetzt mag ich nicht mehr da, die Sache mit dem Jesus, ach, das bringt doch auch nichts. Das ist passiert bei den Christen. Die meisten kriegen aber die Kurve wieder, muss ich auch dazu sagen. Aber ermatte nicht, die Ernte wird kommen, der Herr hat es versprochen. Früher oder später wird die Ernte kommen und du wirst grundsätzlich jederzeit das bekommen, was du brauchst, vorausgesetzt, du hast auch die richtige Saat ausgestreut. Denn was der Mensch sät, wird er ernten, haben wir gelesen. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, ja, wie wir Gelegenheit haben, also wir müssen uns nicht da einen Ast abtun und dauernd suchen, wo kann ich nur gerade irgendwas Gutes tun. Lasst uns nun allen gegenüber das Gute wirken. Allen, mit dem wir es zu tun haben, ja, weil du kannst nicht die 8, 9 Milliarden Menschen betüdeln. Das geht nicht. Aber mit denen du es zu tun hast, das ist dein Nächster, ja, da sollst du das Gute wirken. Versöhnen, gut reden, nicht schlecht machen, nichts Böses tun, nicht beklauen und nicht belügen und ja, einfach gut mit den anderen umzugehen, so auf gut Deutsch. Und er sagt hier noch, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, ja, die auch Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Am meisten soll man gegen die Gutes tun, wenn wir Gelegenheit haben und nicht Schlechtes tun. Vor allem, es ist ja schon sehr viel gewonnen, wenn du nichts Schlechtes tust. Aber wenn du nichts Schlechtes tust, hast du schon fast was Gutes getan, oder? Also nimm die anderen so, wie sie sind. Versuch auch nicht dauernd, die anderen zu belehren und zu verbessern und zu kritisieren und beim Dritten zu erzählen, was der wieder gemacht hat und wie der wieder für einen Blödsinn gesagt hat oder so. Nein, alle gleich behandeln. Jeder ist mit demselben Blut erlöst worden, du und der andere. Du hast kein Vorrecht. Und wenn du meinst, du weißt viel mehr wie der andere, ist ja schön, wenn du mehr weißt. Es ist aber deswegen nicht so, dass du desto mehr wert bist. Jeder ist gleichwertig in der Sicht Gottes. Und mit der Sichtweise Gottes müssen wir uns einfach aneignen, weil dann sind wir auch Gott gefällig damit. Gut, so, jetzt sind wir ein ganz Stück abgekommen. Unsere Stellung in Christus ist das A und O, durch den Glauben, nicht durch Werke. Durch den Glauben sind wir in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. So wie alle anderen durch den Sündenfall von Adam sie in die Stellung eines Sünders versetzt worden sind. Das heißt, wenn ein Mensch nicht sündigt, ist er trotzdem ein Sünder, weil er den Samen von Adam in seinem Blut hat, seinem Geist hat, steckt da drin. Er ist einfach ein Sünder, das hat er geerbt, da kann er gar nichts dafür. Darum muss eben dieser Austausch dieses Samens stattfinden, diese Wiedergeburt, diese Beschneidung des Herzens, diese neue Software, neue Betriebssystem, das muss aufgespielt werden. Und das macht der Heilige Geist. Weil durch den Gehorsam des einen, das ist dann Jesus, werden die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Kannst du in Römer 5, 19 nachlesen. Das ist eine der großartigsten Aussagen des ganzen Neuen Testaments. Um das dreht sich alles. Das ist das Evangelium pur. Denn viele meinen, ja, Evangelium, das ist das, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes geschrieben haben, weil es so in der Kirche gesagt worden ist. Aber das sind man nennt sie die vier Evangelisten und man nennt das Evangelium nach Markus, nach Malum. Aber das Evangelium ist die Botschaft von Jesus und das, was am Kreuz geschah, dieser Austausch am Kreuz und dieses Versetztwerden von einem Sünder zu einem Gerechten, das ist eigentlich das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Ein Gerechter wird aus Glauben leben oder wegen seines Glaubens Leben bekommen. Das ist die Aussage des Evangeliums. Und wenn du das annimmst, dieses Evangelium, wenn du ein gläubiger Christ bist, dann musst du dich selber in diesem Wort sehen. Du musst dich selber sehen in der Stellung eines Gerechten. Das ist A und O, weil wenn du nur diese Information hast, aber dich nicht da drin siehst, wird es für dich nicht so richtig greifbar, es wird gar nicht so richtig ins Leben übergehen, in deinen Fleisch und Blut übergehen und die Segnungen werden irgendwo nicht kommen, wenn du in dir drin immer noch den Gedankengang hast, ich bin ja ein Sünder. Es muss einfach ausgelöscht werden. Darum muss man über solche Schriftstellen, die das beschreiben und erklären, viel meditieren, nachdenken, annehmen, aussprechen, damit du wirklich weißt, dass du in der Stellung eines Gerechten bist. Du bist eigentlich in derselben Position wie Jesus, weil du hast ja Jesus in dein Herz angenommen. Du bist in Christus und Jesus Christus ist in dir. Der Gerechte ist jetzt in dir. Also lerne dich auch gerecht zu sehen. Auch dann, wenn du feststellst, naja, ich habe mal wieder nicht ganz so toll funktioniert, wie es vielleicht hätte sein sollen, aber das ändert deine Stellung nicht. Ja, du bist trotzdem ein Gerechter. Du bist die Gerechtigkeit, sagt uns der Römerbrief. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ja, nicht bloß ein bisschen angestrichen, das sind nicht bloß die Sünden vergeben. Deine Sünden sind weggenommen, ausgelöscht, als wären sie nie geschehen. Die Strafe hat Jesus getragen, er hat deine Sünden an seinen Leib genommen, weggetragen, gestorben, begraben, finito. So musst du das sehen für dich. Du musst dich in der Bibel gespiegelt sehen. Dann wird es erst lebendig und wirksam. Wenn jemand weiß, dass Abraham und Isaak extrem gesegnet waren, weil er 1. Mose gelesen hat, ja, dann ist das schon mal ganz gut, aber das nutzt ihm eigentlich noch gar nichts. Aber wenn er anfängt, sich selber in diesem Segen zu sehen, als Erbe dieses Segens in Christus, wie die Bibel uns das erklärt, dass wir Miterben Christi sind, Erben Gottes, Erben des Segens Abrahams, dass es Gottes Plan war, dass dieser Segen zu uns kommt, dann fängt er plötzlich an, in deinem Leben zu fließen. Ja, fang an, dich so zu sehen in deinem Herzen. Ja, ich sage mal, im Herzen, in deiner Vorstellungskraft. Kannst du dir das vorstellen? Genauso gesegnet zu sein wie Abraham, Isaak und Jakob, wie Jesus, identifiziere dich mal ein Stück weit mit Jesus. Ja, nicht äußerlich. Du brauchst dich dann nicht äußerlich so kleiden, wie man Jesus immer darstellt, so mit so einem weißen Gewand und Sandalen untergebunden und lange Haare und Bart. Wenn das Innere nicht passt, dann nützt das Äußere gar nichts. Und wenn das Innere passt, dann ist das Äußere völlig egal. Ja, sonst wirst du höchstens ein religiöser Vogel. Das muss auch nicht sein, oder? Also fang an, dich mit Jesus und mit dem Wort Gottes zu identifizieren. Ja, nimm das Wort aus der Seite des Papiers weg und pflanze es in dein Herz hinein, damit es lebendig wird. Dann fängt es an, deinen Geist wach zu machen, zu erwecken, fängt an, Herzensglauben hervorzubringen. Es wird einfach lebendig. Du schreibst das Wort dann auf die Tafel deines Herzens. Es wird ein Teil von dir. Dann fangst du an, dich im Wort zu sehen. Dann siehst du dich als der, der bittet und er empfängt. Dann siehst du dich plötzlich als ein Freund Gottes. Zu viele Christen haben immer noch ein bisschen, ob der Gott mich wieder straft, ob der nicht wieder irgendwo mit einem langen Stock über mir ist und wenn er nicht so richtig pariert, dann gebe ich mal wieder eine drauf. Nein, Gott ist dein Papa und Jesus ist dein Freund und er ist für dich und er ist niemals gegen dich. Fang an, das so zu sehen, zu glauben, stell dir das mal einfach bildlich vor, das hilft ganz viel weiter. Dann wirst du Frucht hervorbringen. Ja, schon fast automatisch wird die Frucht hervorkommen. Denke mal an den Weinstock und die Reben. Ja, die Reben müssen nicht am Weinstock zuzeln, um irgendwie Frucht zu bringen, dass der Weinstock zufriedengestellt ist. Der Weinstock bringt Nahrung von der Wurzel her und die Rebe bringt die Frucht ganz automatisch. Das ist der Unterschied. Also pflanze dich an Wasserbäche, indem du in der Bibel liest, das Neue Testament, darüber nachdenkst, dir das vorstellst, dich da hineinprojizierst und die Bibel in dich hineinprojizierst, diese wunderbaren Aussagen. Fang an, das Wort, das du liest, zu glauben. Ja, nicht informativ, ist ja schon mal gute Information, ja, nutzt auch nichts. Wenn du anfängst, aber die Information auf dich zu beziehen und zu glauben, dass das stimmt, was du da liest, fängt es an, lebendig zu werden. Wird der Geist plötzlich wach und rege und es werden die Dinge hervorkommen, was das Wort sagt. Viele Christen lesen, aber sie reden nicht. Sie bekennen das Wort nicht, sie lesen nicht laut, sie denken auch nicht drüber nach. Ja, habe ich wieder 2 Kapitel gelesen, wird Gott schon zufrieden sein. Katastrophe, solcher Gedankengang. Christen müssen oft erst einen Führerschein machen, so einen geistlichen. Der Jakobus sagt, dass wir mit unseren Worten unser Schicksal lenken, sozusagen, unser Leben lenken, wo es lang geht. Ja, wenn du Auto fährst oder was weiß ich, was für ein Gerät fährst, Fahrrad, Moped, Flugzeug, du hast irgendwas da, mit dem du lenkst. Und wenn du das nicht beherrschst, dann fährst du irgendwo an die Mauer oder in den Graben oder stürzt das Flugzeug ab. Also braucht man einen Führerschein, man muss lernen. Genauso in geistlichen Dingen, du musst den geistlichen Führerschein machen. Und deine Worte sollen dein Leben lenken. Zum Guten natürlich. Kannst du Jakobus 3, Vers 4 mal nachlesen. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du von einer Klippe zur anderen fährst mit deinem Lebensschiff und einen Schiffbruch nach dem anderen hast, wenn du nicht lenkst. Weil wenn du nicht lenkst, dann treibt das Schiff einfach so durch die Klippen und einmal geht es hier lang und einmal da. Da bläst der Wind ein bisschen rein und schon haben wir wieder ein Problem. Also du musst lernen, mit deinen Worten, mit den richtigen Worten natürlich, dein Leben zu lenken, mit Gottes Worten. Darum bin ich so ein Verfechter vom Bekennen des Wortes, vom Bekennen des Guten. Und das Schlechte dann, ja, beißt er vielleicht lieber einmal auf die Zunge. Das heißt aber nicht, dass man nicht einmal sagen darf, was der Umstand ist. Wir sollen ja die Umstände nicht einfach wegignorieren, aber wir sollen mit unseren Glaubensworten uns aus diesen negativen Umständen wieder herausmanövrieren. Der Herr ist da dabei. Gut, also wieder zurück zu unserer Gerechtigkeit. Da gibt es viele Stellen in der Schrift, die uns mitteilen, was die Gerechtigkeit uns bringt, welches Segen das da dran hängt. Da nehme ich jetzt mal ein paar und lese die noch vor, bevor dass wir dann in den Lobpreis hineingehen. Der erste ist Römer 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also der Glaube an sein Werk am Kreuz hat uns gerecht gemacht und darum haben wir Frieden mit Gott, weil die Sünde weg ist. Dieses Trennmittel, dieses Problem in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, das ist die Sünde, die ist weg durch den Glauben, gerecht gemacht. Deshalb haben wir Frieden. Und Frieden mit Gott, was willst du denn mehr eigentlich, ne? Es ist ja die beste Verheißung, die es auf was gibt. Der Jakobus sagt in Kapitel 5, Vers 16, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Gebetserhörungen kannst du bekommen, weil du ein Gerechter bist. Also Sündergebet, das ist vielleicht zur Bekehrung, aber mehr schon nicht auch. Ein Sünder hat keinen Zugang zu Gottes Gnadenthron, außer er will sich bekehren, das darf man nicht auslassen. Psalm 72, 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Also du als Gerechter wirst in deinen Tagen blühen. Das heißt, du wirst gesegnet sein, es wird dir gut gehen. Du wirst eine Blüte sein. Fülle von Heil wird sein für den Gerechten. In deinen Tagen, bis der Mond nicht mehr ist. Na, da meint er eben ganz lang, weil der Mond ist immer noch da. Ne? Sprüche 10,6. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Vielleicht langst du mal auf dein Haupt und sagst, da ist Segen drauf. Auf mir liegt Segen. Und auf mir liegt nicht der Fluch, auf mir liegt der Segen Gottes. Auf mir liegt der Segen Abrahams. Ich bin ein Gesegneter in Christus Jesus. Du kannst das dann ausschmücken. Und es ist wichtig, dass du das sprichst, weil deine Worte haben Gewicht in der geistlichen Welt. Unwahrscheinlich viel Gewicht in der geistlichen Welt. Wenn du bedenkst, die ganze Schöpfung ist mit Worten erschaffen worden. Worte sind mehr, als du denkst. Die haben mehr Gewicht und mehr Auswirkungen, als du vielleicht denkst. Und wenn die Worte dann noch intensiv mit Glauben untermalt sind, gespickt sind, dann haben sie gleich noch viel mehr Auswirkungen. Was haben wir jetzt noch? Sprüche 10, 24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Halleluja! Der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Ja, Gott tut nicht bloß immer das, was nur er sein Plan und mehr gibt's nicht und bis hierher nicht weiter. Gott interessiert auch, wenn du einen Wunsch hast. Ein Wunsch, wenn du ein Gerechter bist, wird er dir gewährt. Wenn es nicht totaler Blödsinn ist, ja, weil der Herr macht jetzt nicht irgendwie Fehler und gibt dir Dinge, die dir hinterher schaden würden. Das muss man mal ein bisschen einschränken. Aber trotzdem, unser Papa ist nicht knauserig. Er gewährt den Wunsch der Gerechten. Sprüche 10, 25. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Ja, den Gottlosen weht der Sturm die Probleme weg, der ist weg, nicht mehr zu finden. Vielleicht steht er noch in der Zeitung, ja, in so einem komischen Inserat. Aber der Gerechte, er steht fest, er ist gegründet auf ewig. Ja, und selbst wenn der Gerechte irgendwann im hohen Alter seinen irdischen Mantel abgibt und nach Hause geht, dann ist er immer noch fest gegründet, weil er ewiges Leben hat. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Die anderen haben ewige Verdammnis ohne Jesus, die Gottlosen, und wir haben ewiges Leben in Herrlichkeit. Ja, da, wenn ich drüber nachdenke, da werde ich immer so begeistert. Ja, man meint immer, ja, das hier auf dieser Erde, das ist das so wichtig und das A und O, aber wenn du wieder bedenkst, wo verbringe ich denn die Ewigkeit? Wo und wie? Und dann wird es erst richtig spannend. Gut, was haben wir noch? Sprüche 18, 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Also damals hatten sie ja Burgen und Festungen und der Turm war das die besondere Festung. Da hat man sich verschanzt, wenn ein Feind gekommen ist. Und das hat er hier als Bild genommen für den Namen des Herrn, den Namen Jesus. Und wenn Schwierigkeiten sind, wenn du Verfolgung erleidest, keine Ahnung, was dir auf dich zukommt, denk dran, der Name Jesus, rufe ihn an. Er ist wie ein fester Turm. Ja, da bist du als Gerechter in Sicherheit. Weil du läufst zu ihm, du rufst zu Jesus. Es gibt dir Schutz und Schild und Sicherheit und dir wird nichts passieren. Sprüche 3, 33 habe ich hier noch. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Bist du ein Gerechter, dann ist deine Wohnung, dein Haus, deine Familie mit dir gesegnet. Wenn du Ungläubige in deiner Familie hast, die haben Glück. Wenn ein Gläubiger im Haus ist und der Herr den Gerechten segnet und die Wohnung segnet, dann haben die das Dusel, möchte ich jetzt fast sagen, dass sie mitgesegnet sind ein Stück weit. Vielleicht oder hoffentlich kommen die dann auch nach und nach zum Glauben. Ja, wenn zwei und drei Gerechte in einer Wohnung sind, ist noch besser, oder? Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die Gottlosen sind voller Unglück, steht in Sprüche 12, 21. Und in 13, 21 steht, Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt die Gerechten. Glück wirst du haben, wenn du gerecht bist, wenn du wirklich sicher bist, dass du gerecht bist, weil du den Samen der Gerechtigkeit eingepflanzt bekommen hast. Wenn du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, dann weißt du, du wirst Glück haben. Ja, es gibt im Leben Situationen, da musst du wirklich Glück haben. Manchmal geht es knapp, aber dann sagt man hinterher, habe ich wieder Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Ja, aber das ist Glück. Das ist das, was das Wort sagt. Es ist eine Belohnung für dich als Gerechter. Ja, wenn der andere dann in einen Unfall reinfährt, alles Schrott ist, oder das Unwetter alles kaputt schlägt, es ist nicht Glück. Das ist Unheil. Aber wir sind die Gerechten. Wir haben Glück. Und denk dran, wenn ein Unwetter aufzieht, dass du den Namen des Herrn anrufst, ihn zum Schutz machst, dass du dem Unwetter befiehlst, an dir vorüberzuziehen, ja, oder dass ein Schutzdachschild im Geist über deinem Haus, über deinem Ort, wo du bist, steht. Ja, du richtest es auf. Was im Geist ist, sind deine Worte. Und nach dem, was im Geist ist, muss ich auch das Wetter richten. Warum nicht? Jesus, wir sollen uns mit Jesus identifizieren. Was hat Jesus mit dem Unwetter gemacht? Kannst du dich erinnern im Boot? Sturm, sei still. Oder das Wasser da vom See. Sei ruhig, Schluss. Identifiziere dich mit Jesus. Fang an, das zu lernen. Okay, ich mache jetzt den Schluss. Ich hätte noch einige, aber die Zeit läuft. Jetzt machen wir noch Lobpreis.